Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Falls ihr diesen Podcast vom Update erst morgen am 5. Mai hört, dann stellt euch doch bitte, bitte trotzdem vor, es sei heute, 4. Mai. Denn ich möchte euch unbedingt und sehr, sehr gerne immer noch begrüßen mit May the 4th be with you. Haha. Und bevor ihr jetzt versucht, euer Handy oder euer Tablet nur durch die Kraft eurer Gedanken durch den Raum schweben zu lassen, vergesst es einfach. Ihr werdet genauso scheitern wie unser Reporter Martin Krinner.
Einmal habe ich versucht, ein paar Bücher hochzuheben. Dann wollte ich einen Abfalleimer dazu bringen, sich selber auszuleeren. Und einmal habe ich versucht, eine Packung Aspirin an mein Bett ranfliegen zu lassen.
Und ihr könnt euch vorstellen, wie super gut das funktioniert hat, ne? Wie weit die Forschung beim Punkt Telekinese ist, darüber sprechen wir gleich. Die Bundeswehr soll einmal komplett umgekrempelt werden. Das plant Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin. Weniger Auslandseinsätze, die Truppe soll sich mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren. Okay, jetzt tun viele überrascht. Dabei ist das gar kein Aufreger, sagt Christian Thiels, der ist Verteidigungsexperte bei der Tagesschau. Das Ganze, was dahinter steckt, ist einfach verschludert worden, meint er.
All das, was in dieser Konzeption der Bundeswehr drinsteht, steht eigentlich auch schon in diesem Weißbuch drin. Und dementsprechend glaube ich, dass es etwas ist, was niemanden überraschen kann.
Dieses Weißbuch, das ist so ein obergeordnetes strategisches Dokument der Bundesregierung. Und warum er, der Herr Thiels, dieser Meinung ist, das wird er uns gleich noch näher erklären. Außerdem erfahrt ihr, warum in Schottland der Alkohol seit Anfang Mai richtig, richtig teuer geworden ist und was die Regierung in Schottland damit bezwecken will. Hallo zur neuen Podcast-Ausgabe vom Update 1a, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Billig saufen, das ist in Schottland erstmal Geschichte. Seit dem 1. Mai gibt's da nämlich Mindestpreise für alkoholische Getränke. Und die richten sich danach, wie viel reiner Alkohol in einer Flasche drin steckt. Heißt also, Whisky kostet mehr als Wein und Wein mehr als Bier. Verena von Keitz hat sich das nochmal genauer angesehen für uns. Also Verena, es wird teurer, sich ja volllaufen zu lassen in Schottland oder auch einfach so, wenn man nur mal so ein paar Getränke nehmen will. Ich nehme an, das soll die Leute davon abhalten, zu viel zu trinken, ja?
Ja, ganz genau. In Schottland wird nämlich viel und eigentlich auch zu viel getrunken, sagen Gesundheitsbehörden. Es sterben viele Menschen daran. Im Jahr 2016 sind laut schottischem Statistikamt 1265 Menschen gestorben durch Alkohol. Pro Woche sind es im Durchschnitt 25 Leute. Mhm. Und das ist tatsächlich die höchste Rate im United Kingdom. Und die schottische Ministerpräsidentin hat im Interview mit britischen Medien jetzt stolz erklärt, Schottland sei das erste Land der Welt, kühn und mutig genug, Mindestpreise für Alkohol vorzuschreiben.
Well, Scotland's the first country in the world that has been bold enough and brave enough to implement minimum unit pricing. And I'm sure that as the benefits of this policy start to be seen, we'll see other countries elsewhere doing exactly that.
Also sie glaubt, dass andere Länder sicher nachziehen werden, sobald sich dann die Vorteile dieses Programms zeigen.
Aber steigen denn jetzt die Preise so krass an, dass sich dann nur noch weniger Alkohol leisten können?
Nein, das nicht. Es trifft vor allem Billigfusel- und Discounter-Alkoholgetränke. Also der neue Mindestpreis schreibt vor, dass jedes enthaltene Alkohol-Unit, das sind 10 Milliliter reiner Alkohol, mindestens 50 Pence kosten müssen. Das sind umgerechnet 57 Cent. Und ein Beispiel, also es gibt in Schottland zum Beispiel 3-Liter-Flaschen mit Cider, diesem Apfelwein, der hat so etwa 7% Alkohol. Und die kriegst du im Moment durchaus auch, so eine 3-Liter-Flasche für 3 Pfund. Und die kosten aber jetzt auf jeden Fall mehr als 10, ne, wenn man das umrechnet, wie viel Alkohol dann da drin ist. Und ja, billig Wodka und Gin oder Whisky, den gibt es jetzt auch nicht mehr für so wenig. Da sind ja so 40% Alkohol drin. Und da kostet dann so eine Flasche 0,7, 13 oder 14 Pfund.
Und die Alkoholiker, die eh schon teurer sind, werden die noch teurer?
Die Getränke, die meisten alkoholischen Getränke sind eigentlich weit über diesen Mindestpreis schon drüber. Ne? Das heißt also, die müssen sich davon gar nicht beeindrucken lassen. Die kosten sowieso schon viel mehr als diese 50 Pence pro 10 Milliliter reiner Alkohol. Es sind einfach eben diese Billigalkoholiker, die jetzt zum Teil deutlich teurer werden. Da kannst du dir halt nicht mehr diesen Kick für 3 Pfund geben.
Okay, aber ich gehe mal davon aus, dass diejenigen, die jetzt diese alkoholischen Getränke herstellen, nicht besonders amüsiert darüber sind.
Nee, genau. Also tatsächlich die Whisky-Industrie, die hat schon 2012 dagegen geklagt und deswegen auch das Gesetz, das damals schon verabschiedet worden war, so lange hinausgezögert. Aber im vergangenen Herbst hat dann der oberste Gerichtshof entschieden, entschieden, das Gesetz ist zulässig und deswegen ist es jetzt in Kraft getreten.
Was weiß man denn jetzt überhaupt darüber? Also bringt es wirklich was, Alkohol teurer zu machen, um gegen Alkoholmissbrauch vorzugehen?
Ja, die Studienlage, die deutet stark darauf hin. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Zahlen von Todesfällen wirklich sinken. Aber auch zum Beispiel Krankenhauseinweisungen weniger werden, wenn Alkohol teurer wird. Und es gibt auch klare Hinweise, dass es gerade bei Jugendlichen einen Effekt hat, dass sie weniger trinken. Was mir selber bei der Recherche jetzt nochmal klar geworden ist, also es geht nicht immer nur um Leberzirrhosen und solche gesundheitlichen Folgen, die wir so im Kopf haben, ne? In Bezug auf diejenigen, die viel trinken. Das sind eher die langfristigen Folgen, die eingedämmt werden können, sondern es geht vor allem um die unmittelbaren Folgen, wenn Menschen sich seltener besaufen.
Und die wären dann welche?
Das sind natürlich zum einen weniger Verkehrsunfälle. Und dass sich aber auch Leute weniger kloppen, also weil sozusagen das Aggressionspotenzial sinkt mit weniger Alkohol in der Bevölkerung. Und auch zum Beispiel, das fand ich spannend, dass junge Frauen seltener ungewollt schwanger werden und abtreiben, einfach weil sie nicht volltrunken im Bett landen mit jemandem und das Kondom vergessen. Also auch diese Effekte zeigen sich in Studien, aber eben vielleicht auch gerade, weil Jugendliche auf teureren Alkohol reagieren mit weniger Konsum.
Wobei das Kondom würde ja dann eher der Typ vergessen, ne? Nicht
ja,
die Frau,
genau.
Aber also wenn,
aber
beide,
wenn beide
was getrunken haben,
sind,
genau, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man diese Entscheidung zumindest im klaren Kopf fällen kann. Also Mindestpreise für Alkohol gibt es seit Anfang der Woche in Schottland. Billigfuselrausch ist damit eher nicht mehr möglich. Die Infos dazu hatte unsere Reporterin Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie Flüchtlinge untergebracht werden sollen und auch wie sie abgeschoben werden sollen, das ist seit dem Wochenende erneut ein Thema. In Ellwangen hat die Polizei ja gestern einen 23 Jahre alten Mann aus Togo festgenommen, der eben abgeschoben werden soll. Hatten die Beamten am Wochenende auch schon versucht, sind dann aber eben an anderen Bewohnern gescheitert, die Polizei offenbar stark bedrängt haben. Wie Abschiebungen durchgesetzt werden sollen, darüber wird jetzt wieder gestritten. Für Stefan Meyer, das ist der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, ist die Sache eigentlich klar.
Wir müssen konsequenter und effektiver die Personen außer Landes bringen, die ausreisepflichtig sind.
Und ich habe drüber gesprochen, und zwar mit unserer Korrespondentin Katharina Hamberger vor der Sendung. Ich wollte erstmal von ihr wissen, wie denn eigentlich diese sogenannten Ankerzentren organisiert werden sollen. Denn um das, was der Stefan Meyer da gerade gesagt hat, durchzusetzen, sind die ja im Koalitionsvertrag verankert, diese Ankerzentren. Und Horst Seehofer will sie auch. Also wie soll das funktionieren?
Ja, das wird sich tatsächlich in der Praxis noch zeigen. Also es sollen Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren sein. Das ist ja der Anker quasi ausgeschrieben. Das ist ja auch nur eine Abkürzung. Und in diese Zentren sollen jeder erstmal kommen, der nach Deutschland kommt. Und dann soll er dort seinen Asylantrag stellen und dann soll der auch direkt vor Ort entschieden werden. Und dann wird jemand, der bleiben darf, weil er in irgendeiner Form einen Status bekommt, ob jetzt als GfK-Flüchtling, ob jetzt als Asylbewerber, ob als Subsidiärschutzberechtigter. Und der soll dann auf eine Kommune oder Stadt verteilt werden. Und diejenigen, die keinen Schutzstatus bekommen, die nicht hier bleiben dürfen, die sollen aus diesen Zentren direkt wieder abgeschoben werden, so dass sie gar nicht erst, ja, wie Seehofer das gestern, Horst Seehofer hat gestern so eine Pressekonferenz gemacht und das dann mal beschrieben hat, wie er beschrieben hat, dass die gar nicht hier erst Wurzeln schlagen, weil er sagt, das sei dann humaner, wenn man sozusagen gar nicht erst sich hier groß integriert und irgendwie Freunde hat und eine Arbeit hat, sondern wenn man sozusagen direkt dann wieder weiß, man muss ausreisen.
Wie viele Menschen können denn da untergebracht werden?
Also das sind 1.000 bis 1.500, heißt es jetzt aus dem Innenministerium. Das hängt sicher auch noch ein bisschen davon ab, wie groß dann diese Flächen tatsächlich sind, die man bekommt. Es ist ja auch noch nicht klar, wo diese Zentren eingerichtet werden sollen, auch wenn man das schon im Herbst möchte. 5 bis 6 solcher Zentren soll es in Deutschland geben. Und da sollen dann eben 1.000 bis 1.500 Leute Platz finden. Heißt aber nicht, dass 1.000 bis 1.500 Leute da durchgehend sein werden, sondern man hat da ja auch einen gewissen Durchlauf. Also diejenigen, bei denen man sehr schnell weiß, dass sie abgelehnt worden sind, sollen sehr schnell wieder abgeschoben werden. Andere eben sehr schnell auf Kommunen verteilt werden. Aber es wird natürlich auch einen Teil geben, der da auch länger bleiben muss, weil der Asylantrag länger dauert oder weil man zum Beispiel auch nicht weiß, was passiert mit denjenigen, die ein Land nicht zurücknimmt. Die müssen ja auch irgendwo hin und bis zu 18 Monaten können zum Beispiel alleinreisende junge Leute da festgehalten werden.
Jetzt kommt mir gerade das in den Sinn, was die Gewerkschaft der Polizei gesagt hat, nämlich dass große Unterkünfte Unterkünfte eben auch große Probleme mit sich bringen. Und wenn ich mir jetzt überlege, da sind dann in einem Zentrum vielleicht zwischen 1000, 1500 Leute, die eben dann darauf warten, wie über ihren Status geurteilt wird, klingt jetzt nicht danach, als würde das eine konfliktfreie Zone werden.
Ja, das ist natürlich so eine große Frage, die da auch noch drüber schwebt. Also ist ja auch klar, wenn wir länger mit fremden, vielleicht fremden Menschen auf einem Ort sitzen, wir selber keine Perspektive haben, wir nicht wissen, wohin oder wir vielleicht Angst haben müssen, dass wir demnächst abgeschoben werden, dann kann es halt passieren, dass man mal aggressiv wird oder dass sich da gewisse Aggressionen zumindest aufstauen und sich an irgendeiner Stelle entladen und es auch zu Konflikten kommt zwischen den einzelnen Leuten. Und das, glaube ich, muss man da schon mit einkalkulieren, dass das eben auch ein Problem sein kann. Jetzt ist es aber eben so, wie ich auch gerade gesagt habe, dass es da wahrscheinlich eine hohe Fluktuation geben wird. Die Frage ist eher, wie geht man mit denen um, die wirklich länger in diesen Zentren bleiben müssen, also eben teilweise anderthalb Jahre. Das ist ja schon eine lange Zeit und das ohne Perspektive und man kann auch nicht weit weg. Man kann vielleicht in den nächsten Ort, wenn man eine Residenzpflicht hat. Also das kann einen auch schon mal irgendwie depressiv machen. Und ich glaube, da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man das angeht, dass diese Leute dann da auch eben ja gute Lebensbedingungen haben.
Nach dem Polizeieinsatz in Ellwangen geht die Diskussion um Abschiebungen von Geflüchteten weiter. Wie diese sogenannten Ankerzentren funktionieren sollen, wie viele Leute dort unterkommen sollen. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Katharina Hamberger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
May the 4th be with you. Das darf man sagen, das muss man sogar sagen heute am Star Wars Talk, ne? Also bitte alle Lichtschwerter jetzt mal neben das Pausenbrot legen und ganz schnell den Käse und die Tomate durch die Kraft eurer Gedanken langsam durch die Küche schweben lassen. Spürt das auch? Spürt ihr die Macht, die ihr habt? Dass ihr nur durch eure Gedanken Dinge bewegen könnt? Naja, also Telekinese sagt man so umgangssprachlich, ne? Es gibt immer wieder Menschen, die das ausprobieren mit der Macht. Nicht nur heute. Und soll ich euch was sagen? Ihr gehört auch dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, als Star Wars-Fan hat man das im Laufe seines Lebens schon mindestens einmal versucht.
Ja, ich habe zuletzt ziemlich oft gehabt, dass ich zum Beispiel irgendwie am anderen Ende des Tisches mein Handy abliegen sehe und mir gedacht habe, es wäre verdammt cool, wenn ich es jetzt einfach mit der Macht hinziehen könnte.
Ja, aber auf Harry Potter-Basis. Also dann mit Pinsel in der Hand habe ich versucht, das zu bewegen.
Was wolltest du hochheben?
Also, als ich jünger war, habe ich es teilweise mal echt sehr ernsthaft versucht, einen Ball mit der Macht zu bewegen.
Oder das Fenster. Manchmal hat es mit dem Fenster funktioniert, aber der Wind war, glaube ich, eher daran schuld, deswegen. Also ja, ich habe es auf jeden Fall versucht.
So, das ist jetzt zwar ein bisschen schwierig, hier in aller Öffentlichkeit die Hosen runterzulassen, aber ja, auch ich habe schon gedacht, ich wäre ein Jedi-Padawan. Einmal habe ich versucht, ein paar Bücher hochzuheben. Dann wollte ich einen Abfalleimer dazu bringen, sich selber auszuleeren. Und einmal habe ich versucht, eine Packung Aspirin an mein Bett ranfliegen zu lassen. Das letzte war allerdings ein echter Notfall, da hatte ich nämlich einen ganz miesen Kater. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass ich ganz allein im Zimmer bin, denn so mit ausgestrecktem Arm und stierem Blick, da sieht man für andere schon ziemlich blöd aus.
Ich habe mich darauf konzentriert und mir vorgestellt, dass es schwebt. Das hat aber nicht funktioniert.
Er hat sich sehr stark konzentriert. Man könnte auch meinen, als ob er auf der Toilette gesessen hätte.
So, jetzt ist uns natürlich jenseits aller Science-Fiction klar, das kann ja gar nicht gehen mit dieser Telekinese. Aber etwas Vergleichbares, nämlich dass wir mit unseren Gedanken Dinge kontrollieren und steuern, daran forschen Wissenschaftler weltweit. Einer davon ist Peter Weiß-Blankenhorn vom Forschungszentrum in Jülich. Und das Zauberwort in der realen Welt, das heißt Brain-Computer-Interface.
Also letztendlich bewegen die Gedanken dann nichts, um sozusagen da jetzt irgendwelche Vorstellungen zu bereinigen, sondern ein Computer liest Muster von Gehirnströmen aus und wenn diese eine bestimmte Form annehmen, triggert der Computer dann eine Aktion, schaltet einen Strom, was auch immer.
Mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt mit so einem Brain-Computer-Interface arbeiten will, dann setze ich mir als erstes ein paar Elektroden auf den Kopf. Die messen dann meine Gehirnströme wie bei einem ganz normalen EEG. Dann stelle ich mir ganz intensiv vor, dass ich zum Beispiel meine Finger zu einer Faust balle. Die Finger bleiben dabei allerdings ganz ruhig liegen. Es geht wirklich nur um den Gedanken. Denn der reicht, um in meinem Gehirn ein ganz ähnliches Muster zu erzeugen wie bei der tatsächlichen Bewegung. Und auf dieses Muster wird der Computer dann trainiert.
Das heißt, man macht das dann erstmal ein paar Mal, damit die Maschine lernt, okay, dieser Mensch hat dieses Muster, wenn er Folgendes macht. Und dann kann man eben versuchen, dieses Muster zu reproduzieren.
Sprich, ich muss mir wieder vorstellen, die Faust zu ballen.
Und in dem Moment, wo es reproduziert ist, kann die Maschine, der Computer, was auslösen.
So kann ich nur in meinem Kopf die Hand zu einer Faust ballen und so einen Roboter ein- oder ausschalten oder ihm einfache Steuerbefehle geben. Fahr nach links, fahr nach rechts, nach oben, nach unten. Sowas ist tatsächlich schon möglich. Und das lässt natürlich hoffen. Mediziner wollen so zum Beispiel Menschen helfen, die unter dem Locked-In-Syndrom leiden, deren Gehirn also funktioniert, die aber ihren Körper nicht mehr bewegen können. Oder anderes Beispiel, man baut einen Flipper-Automaten mit einer Direktverbindung in meinen Kopf. Oder man stellt einen Tauchroboter her, der nicht mehr mit den Händen und einer herkömmlichen Fernbedienung gesteuert wird, sondern allein mit Gedanken.
Aber man muss schon festhalten, dass im Vergleich zu Standard-Fernsteuerung, will ich es mal nennen, diese Brain-Computer-Interfaces noch sehr einfache Kommandos nur übermitteln können.
Für eine genauere Steuerung, die man jetzt bräuchte, um zum Beispiel eine Drohne in der Luft zu halten oder mit einem Roboterarm etwas aufzuheben und genau zu untersuchen, dafür reicht es allerdings noch nicht. Dafür wissen wir einfach noch zu wenig darüber, wie unser Gehirn genau aufgebaut ist und wie es funktioniert. Und na, wer weiß, vielleicht ist das eigentlich auch ganz gut so.
Ja, es ist einfach noch so weit weg und so abstrakt und man kann sich, also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, wie genau das funktioniert, deshalb... Ja, ich glaube einfach dadurch, dass es noch so weit weg ist, wirkt es ein bisschen gruselig.
Frankenstein lässt grüßen.
Ach komm, so schlimm ist aber jetzt auch nicht, oder? Unser Reporter Martin Krinner darüber, wo wir am 4. Mai wissenschaftlich gesehen eigentlich stehen, um Dinge schweben zu lassen, nur weil unsere Gedanken so stark sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Achtung, Attacke Gänseblümchen.
Wir sehen mal wieder ein typisches Muster von Frau von der Leyen. Wenn Frau von der Leyen in Schwierigkeiten ist, dann kommt sie sofort wieder mit irgendeiner neuen Idee, anstatt wirklich die Probleme zu lösen. Frau von der Leyen hat versagt bei dem Desaster im Beschaffungswesen der Bundeswehr. Und jetzt kommt sie mit der Idee, dass die Prioritätensetzung beendet werden soll und plötzlich überall irgendwie aufgerüstet werden soll.
Ja. Anton Hofreiter von den Grünen, ich übersetze noch mal kurz, was er eigentlich von den neuen Plänen, die Ursula von der Leyen für die Bundeswehr hat, hält. Nichts. Ja, das habt ihr richtig verstanden. Also Ursula von der Leyen will die Bundeswehr im Endeffekt einmal umkrempeln. Sie will nicht mehr die Mannschaft, die Truppe in erster Linie im Ausland einsetzen, sondern sie möchte, dass die Bundeswehr sich auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentriert. Was das bedeutet, das habe ich geklärt mit Christian Thiels, der ist Verteidigungsexperte der Tagesschau. Christian, die Bundeswehr umbauen von einer Verteidigungsarmee zu einer Angriffsarmee. Was wäre denn eigentlich dein Beitrag bei der Diskussion? Es läuft ja schon eine ganz schön rauf und runter im Netz.
Naja, ich glaube, wir müssen uns keine Sorge machen, dass die Bundeswehr jetzt eine gefährliche Angriffsarmee wird und gegen das Grundgesetz verstößt und irgendwelche durch das Grundgesetz ja Gott sei Dank verbotenen Angriffskriege führt. Sie wird eigentlich auf das zurückgeführt, wofür sie mal gedacht war, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil man ja so viele Auslandseinsätze gemacht hat. Kann man ja auch streiten, ob das so sinnvoll war oder nicht und ob das noch vom Grundgesetz gedeckt wird. Wird ja auch heftig drüber gestritten. Jetzt aber soll die Bundeswehr wieder das machen, wofür sie eigentlich gedacht ist, nämlich die Verteidigung der Heimat, um es mal pathetisch auszudrücken, und eben auch die Verteidigung der Heimat unserer Bündnispartner.
Warum aber legt denn von der Leyen diesen Fokus jetzt auf diese Landesverteidigung, wenn das ja so gesehen gar nichts Neues ist?
Na, weil es über viele, viele Jahre verschludert worden ist. Eigentlich hat man so nach dem Ende des Kalten Krieges gedacht, und das stimmte ja damals auch, jetzt sind wir nur noch von Freunden umgeben, prima, dann brauchen wir uns ja jetzt nicht mehr so Riesenarmeen zu leisten, die viel Geld verschlingen und dann einfach nur irgendwie auf der Lauer liegen, falls uns jemand angreifen will. Dann hat man gesagt, gut, wir gehen jetzt mehr auf diese Auslandseinsatzschiene, weil wir auch irgendwie auf der Welt so ein bisschen Welthilfspolizist mitspielen wollten und hat darüber aber diese eigentlich im Grundgesetz verankerte Aufgabe der Heimatverteidigung, der Landesverteidigung, und das ist dann auch immer Verteidigung innerhalb des Bündnisses, also der NATO, hat man eigentlich ziemlich schleifen lassen. Da sind dann Strukturen abgebaut worden, man hat die Bundeswehr kleiner gemacht, das ist ja die kleinste Bundeswehr aller Zeiten, die wir im Moment haben. Und jetzt besinnt man sich wieder darauf, weil man sagt, die sicherheitspolitische Lage hat sich geändert. Also nachdem in Osteuropa offensichtlich die Russen möglicherweise sich da in der Ukraine involviert haben, nachdem sie die Krim besetzt haben, hat sich nach Ansicht der NATO, aber auch der Bundesregierung die sicherheitspolitische Situation geändert. Und jetzt soll man wieder mehr in Richtung Heimatverteidigung investieren, da mehr tun. Das fordern auch ganz viele von den östlichen Bündnispartnern, denn die, gerade Polen und das Baltikum, die sehen mit sehr gemischten Gefühlen nach Osten, nach Russland und sagen, die bedrohen uns, auch wenn wir das vielleicht in Deutschland nicht ganz so empfinden.
Was beinhalten denn dann jetzt die Pläne von Frau von der Leyen?
Naja, sie möchte eigentlich das tun, was schon im Weißbuch, das ist so ein übergeordnetes strategisches Dokument, vor 2 Jahren festgeschrieben worden ist. Da hat man gesagt, nicht nur Auslandseinsätze, sondern gleichberechtigt eben auch die Landes- und Bündnisverteidigung. Dafür muss jetzt wieder mehr Gerät bereitgestellt werden. Man muss sich erinnern, unter einem ihrer Amtsvorgänger, Thomas de Maizière, ist so zum Standard erhoben worden, dass man nur 70% der Ausstattung, die auf dem Papier steht, eigentlich überhaupt wirklich real haben muss. Und wenn man dann irgendwie in Manöver fährt, dann leiht man sich den Rest halt, die restlichen 30% bei anderen Einheiten zusammen, die so in der Nachbarschaft sind oder sowas. Und jetzt geht es darum, wieder eine Vollausstattung zu schaffen. Also es geht nicht darum, die Bundeswehr größer zu machen, also Aufrüstung, wie manche befürchten, sondern es geht darum, die vorhandenen Strukturen wieder zu füllen mit dem entsprechenden Gerät. Und das sollte dann natürlich auch funktionieren, das Gerät. Und wir haben ja über die Schwierigkeiten mit der Technik in der Bundeswehr jeden Tag viel zu lesen.
Genau, also ne, Materialfehler, mangelhafte Ausrüstung. Ich meine, würde sich denn wirklich jetzt mit dieser neuen Ausrichtung an dieser Situation, dass es da eine mangelhafte Ausstattung gibt, würde sich daran was ändern?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es wird erstmal ein bisschen schwieriger, denn wenn man mehr Gerät braucht, das kann man ja nicht einfach im Supermarkt kaufen, sondern das muss produziert werden, das dauert lang, dann sind das auch immer so Verfahren, die wahnsinnig anspruchsvoll sind und die Jahre dauern. Die Bundeswehr beispielsweise schreibt alle ihre Anforderungen europäisch aus. Das heißt, das dauert immer ewig, bis dann am Ende zu einer Entscheidung kommt, und dann spielt die Politik noch mit rein. Erst in der vergangenen Woche auf der ILA, auf der Internationalen Luftfahrtausstellung hier in Berlin, da hat ja die Verteidigungsministerin von der Leyen mit ihrer französischen Amtskollegin ein gemeinsames Projekt aus der Taufe gehoben, gesagt, wir bauen jetzt ein gemeinsames deutsch-französisches Kampfflugzeug. Diese multinationalen Projekte sind jetzt auch nicht unbedingt ein Garant dafür, dass es schneller geht und billiger wird. Ich glaube also unterm Strich, die Materialsituation wird durch diese Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung nicht besser, sie wird wahrscheinlich eher schlechter.
Die Bundeswehr soll umgebaut werden. Was Ursula von der Leyen da plant, sollte eigentlich nicht wirklich überraschen. Das sagt Christian Thielz, Verteidigungsexperte bei der Tagesschau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine ziemlich überraschende Nachricht heute gewesen. In diesem Jahr wird es keinen Literatur-Nobelpreis geben. Das hat die zuständige schwedische Akademie bekannt gegeben. Das ist eine krasse Entscheidung und für die muss es deshalb wohl auch einen sehr triftigen Grund geben. Andreas Schmidt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, welchen denn?
Das ist auf jeden Fall kein schöner auf alle Fälle. Die Akademie, die diesen Nobelpreis vergibt, die steckt wirklich in ihrer schwersten Krise seit ihrer Gründung vor mehr als 230 Jahren, und es gibt nämlich einen Skandal um sexuelle Belästigungen. Gestern gab es deshalb auch eine Krisensitzung und da wurde dann gesagt, das Ansehen des Literaturnobelpreises, das ist jetzt so in den Keller gerauscht. Wir brauchen einfach mal einen Cut, eine Pause, und es wird dieses Jahr einfach mal keinen Preisträger geben. Dafür dann wird nächstes Jahr alles nachgeholt und dann wird es 2 Preisträger geben.
Dann sag uns noch mal kurz, was denn jetzt eigentlich da vorgefallen ist.
Also das große Stichwort ist einfach MeToo. Das ist diese MeToo-Debatte und da gibt es 18 Frauen, die werfen dem Mann eines Akademie-Mitglieds vor, sie sexuell belästigt zu haben. Zum Beispiel soll er der schwedischen Kronprinzessin Victoria an den Hintern gefasst haben, und so in diese Richtung geht's auch. Und das reicht noch nicht. Der Mann hat offenbar auch Namen von noch geheimen Preisträgern immer wieder ausgeplaudert. Zwar nur in kleiner Runde, aber das ist wirklich strikt verboten. Und dann kommt noch dazu, seine Frau soll ihm Gelder der Akademie für einen Kulturclub der beiden gegeben haben. Also das sind schon alles sehr unschöne Dinge.
Was ich mir trotzdem frage, was soll denn das jetzt bringen? Also dass der Preis einfach nur ein Jahr ausgesetzt wird und danach geht es weiter wie vorher.
Ja, also die Akademie sagt, wir können jetzt einfach so nicht mehr weitermachen. Wir brauchen deshalb jetzt diese Zeit, diese Pause, den Skandal bei uns zu verarbeiten und überhaupt auch wieder arbeitsfähig zu werden. Denn aktuell ist es nämlich so, von diesen 18 Mitgliedern, die die Akademie hat, sind gerade nur 10 aktiv. Denn manche wollen aus Protest einfach nicht mehr arbeiten, weil sie sagen, die Verantwortlichen gehen mit diesem Skandal gerade komplett falsch um und der Beschuldigte kommt zu einfach davon. Und jetzt ist einfach das Problem für die Akademie, mit nur 10 aktiven Leuten kann einfach kein Nobelpreis verliehen werden.
Okay.
Und deshalb gibt es auch schon erste Neuerungen. Der schwedische König hat die Regeln geändert. Die Akademie-Mitglieder werden ab sofort nicht mehr auf Lebenszeit gewählt, sondern können, wenn es nötig wird, ausgeschlossen und ersetzt werden.
Wie sind die Reaktionen darauf, dass der in diesem Jahr nicht vergeben wird, der Literaturnobelpreis?
Ja, da haben sich jetzt so zwei typische Lager gebildet. Du kannst es dir vorstellen, einmal das Pro- und dann das Kontralager. Zu dem Lager, das die Absage kritisiert, gehört dieser schwedische Journalist und Autor. Er kann nämlich die Entscheidung der Akademie nicht nachvollziehen.
Jetzt hat sie sich selbst die Legitimation aberkannt. Aber die Probleme bleiben bestehen. Wie will sie sich erneuern? Wie will sie neue Mitglieder einwählen und wie die Glaubwürdigkeit zurückgewinnen? Was heute als falsch anerkannt wird, soll im nächsten Jahr plötzlich wieder richtig sein?
Ja, das sind berechtigte Fragen. Und das andere Lager, das findet es wiederum gut, dass eine Pause gemacht wird. Und dazu gehört zum Beispiel dieses Mitglied des schwedischen Schriftstellerverbandes.
Ich glaube, es war ein kluger Beschluss, in der jetzigen Lage sich für eine Pause zu entscheiden. Nur so können die Werte der schwedischen Akademie erhalten werden.
Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, die Mehrheit findet es schon gut, dass eine Pause gemacht wird. Jetzt hat die Akademie einfach mal Zeit, an ihrem Image wieder zu basteln. Und wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich hätte auch niemand wirklich Lust darauf gehabt, diesen Literaturnobelpreis dieses Jahr zu bekommen mit dem ganzen Skandal im Hintergrund.
Also in diesem Jahr aussetzen, im nächsten Jahr soll es dann wieder einen geben, einen Literaturnobelpreis. Hintergrund ist der Skandal um sexuelle Belästigung. Andrea Schmidt hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit ein paar Jahren ist es am Ende der Tabelle der Bundesliga ja wesentlich spannender als oben, denn da steht, yo, der FC Bayern, ne, in diesem Jahr zum 6. Mal hintereinander deutscher Meister.
Oh, Entschuldigung, ich musste kurz gehen. Der Postillon hat ja schon mal vorgeschlagen, man könnte einen 0. Platz nur für die Bayern machen, damit auch mal ein anderer Verein Meister werden kann. Kannst du dich eigentlich so generell mit dieser Idee anfreunden, Max?
Ach, mit dem 0. Platz, das hat tatsächlich einen gewissen Charme. Also wenn man die Bayern rausrechnet, ist die Liga spannender denn je.
Okay, Max Jakob Ost ist das vom Podcast Rasenfunk und wir sprechen jetzt über den Ansatz, der tatsächlich schon ein paar Mal diskutiert worden ist, also Playoffs für die Bundesliga. So wie im Eishockey oder im Basketball, 4 oder 8 der besten Teams spielen nochmal gegeneinander und wer gewinnt, der kommt weiter und wer nicht, der ist draußen. So, bis jetzt wird aber eben nur geredet, passiert ist noch gar nichts. Max, deshalb jetzt die Frage an dich, wie realistisch sind denn Bundesliga-Playoffs? Was meinst du?
Ich glaube, egal wie langweilig die Liga ist, so realistisch ist das gerade noch nicht, weil damit zwar die Frage der Meisterschaft ein bisschen spannender wird, weil es könnte ja sein, dass in einem dieser Spiele der große FC Bayern mal verliert, aber das Gleiche droht ja auch denjenigen Vereinen, die um die internationalen Plätze spielen und die würden ja auch mit den Playoffs ausgespielt werden. Und ich glaube, dass dann die Verlustangst derjenigen Vereine, die um diese Plätze mitspielen, dann doch größer wäre als die kleine Chance darauf, vielleicht irgendwie mit ein bisschen mehr Glück Meister zu werden.
Aber jetzt nehmen wir mal an, das könnte vielleicht auch irgendwann mal passieren, ja? Also wie würde das zum Beispiel aussehen? Würde das so ablaufen wie beim Eishockey?
Naja, also sicherlich nicht mit einer Serie von mehreren Spielen, also keine Best-of-Seven-Serie nennt man das, dass dasjenige Team weiterkommt, das als erstes 4 Spiele gewonnen hat. Das würde dann nämlich ein bisschen lange dauern im Zweifelsfall. Sicherlich wäre es dann eher so, dass man nur ein Spiel hat oder maximal Hin- und Rückspiel und dann würde das wahrscheinlich einen Zeitraum von über 4 Wochen gehen und dann hätte man in der Zeit ausgespielt, wer kommt in die Champions League, wer kommt in die Europa League und wer wird Meister.
Würde das denn deiner Meinung nach wenigstens die Spannung erhöhen? Also ich meine, letztendlich geht es ja darum, ne, beim Fußball oder es sollte zumindest darum gehen.
Also spannend wäre es natürlich definitiv. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie die K.O.-Runde einer WM und die ist ja auch immer spannend. Und wir wissen ja auch, dass in so 90 Minuten Fußball viele interessante Dinge passieren können, die auch nicht vorher planbar sind. Sieht man jetzt ja auch gerade sehr schön in der Champions League. Aber die Frage ist, was es aus dem Liga-Alltag dann machen würde. Also ob es dann in der Liga nur noch so lange spannend wäre, bis man weiß, okay, diese Mannschaften haben es in die Playoffs geschafft.
Okay, gut. Wenn du dein Veto abgeben könntest, würdest du dich dafür aussprechen oder dagegen?
Ich wäre dagegen. Ich glaube, man sollte andere Maßnahmen ergreifen, dass es ein bisschen spannender wird.
Nämlich welche? Sag mal kurz.
Die Gelder gerechter verteilen. Also natürlich kann der Meister soll schon immer am meisten bekommen, aber die Schere klafft viel zu weit auseinander zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenletzten. Und da ist jetzt noch gar nicht von zweiter Liga gesprochen.
Max Jakob Ost vom Podcast Rasenfunk ist jetzt auch kein echter Fan von dem Vorschlag, dass man vielleicht Playoffs in der Bundesliga mal einführen könnte, hat uns aber zumindest mal hier das Für und Wider erklärt. Und das war es auch schon wieder mit dem Update für diese Woche. Verena von Keitz wünschen euch ein 1A prima fantastisches Wochenende mit Gin oder Tonic, Gin Tonic, nur Tonic, wie ihr mögt.
Und draußen und schönem Wetter.
Und draußen und schönem Wetter, bitte nicht vergessen. Also, gute Zeit für euch. Wir hören uns bald wieder. Mich übrigens morgen schon ab 10 Uhr in Endlich Samstag. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.